dann Hebron, ein Ort der Entscheidung. Wir wollen zuerst mal reinschauen, was genau in Hebron passiert ist und dann versuchen, das anzuwenden auf uns heute. Zum ersten Punkt, Hebron, ein Ort des Sterbens. Wir haben es bereits gelesen, ganz am Anfang, als Hebron das erste Mal erwähnt wird, geht es darum, dass Abraham einen Ort sucht für seine Frau, wo er sie begraben kann. Wir haben das in verschiedenen Predigten schon gehört. Und für die Juden war immer klar, wenn sie nach Hebron gehen, dann gehen sie zum Grab Abrahams, zum Grab Jakobs und zum Grab Isaaks. Also Hebron war immer mit diesen drei Personen ganz eng verbunden, eben weil dort ihr Grab war. Und immer wenn sie dort waren, wurden sie mit dem Tod konfrontiert. Heute steht auf dem Grab Abrahams eine Moschee und sorgt für viel Ärger und Streitigkeiten im Nahen Osten. Und für die Juden war es ganz besonders wichtig, immer wieder zum Abraham zurückzukommen. Manche haben ihr ganzes Geschlechtsregister aufgezeichnet, um eben auf Abraham sich zurückverfolgen zu lassen. Also Hebron, ein Ort des Sterbens. Und ich musste denken, wie sieht es mit unserer Gemeinschaft zu Gott aus? Wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben? Das wurde heute Morgen bereits schon angesprochen. Es gab jemand, der für uns gestorben ist. Und das ist der Jesus Christus. Diese Gemeinschaft, die seit dem Sündenfall zerstört war, nicht mehr möglich war, die hat der Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz wiederhergestellt. Er sagt in Johannes 14, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, man könnte auch sagen, niemand kann mit dem Vater Gemeinschaft haben, als nur durch mich. Und deshalb denken wir immer daran, wenn wir auch das Abendmahl zu uns nehmen, wo wir Gemeinschaft miteinander haben, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir uns an diesen Tag zurückerinnern. Und ich hoffe, dass jeder von uns nicht nur am Abendmahl daran denkt, sondern jeden Tag. Und ich bin so dankbar, dass Gott durch seinen und dass der Jesus durch seinen Tod diese Möglichkeit geschafft hat, dass wir wieder in Gemeinschaft mit Gott treten können, das vorher unmöglich war. Und Gott hat dieses Opfer angenommen, das lehren uns auch die Evangelien und ganz besonders die Briefe. Er hat uns die Sünden vergeben und es gab eben kein anderes Opfer. Kein Tier oder kein anderer Mensch hätte dieses Opfer bringen können. Und deshalb ist dieser Tod von Jesus Christus ein ganz zentraler Bestandteil unseres Glaubens. Und dann dachte ich mir, ja gut, wir haben den Tod vom Herrn Jesus, aber ist das alles? Auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite muss noch jemand sterben. Und das bin ich. Davon redet Römer 6. Auch Galater 2, Vers 20 redet davon, dass mein altes Leben sterben muss, damit Gott mir ein neues Leben geben kann. Das tut er für mich. Und nur dieses neue Leben, das kann Gemeinschaft mit Gott haben, eben weil es sündlos ist. Ich mit meinem normalen Leben kann nicht vor Gott erscheinen, weil so viel Sünde da ist. Gott ist heilig. Deshalb muss er etwas Neues schaffen. Und deshalb soll auch mein altes Leben, beschreibt Römer 6 wunderbar, wie es ans Kreuz genagelt wurde und dort gestorben ist, damit ich das neue Leben bekomme. Und ich bin so dankbar, dass Jesus uns in diese Gemeinschaft mit ihm hineinnehmen möchte. Die Gemeinschaft zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, die seit Ewigkeiten besteht. Da möchte er dich und mich möchte er mit hineinnehmen. Aber der Startpunkt dafür ist eben der Tod. Dann zum zweiten Punkt. Hebron ist ein Ort des Erbens und des Segens. Das haben wir auch gehört, dass Hebron einem Mann quasi versprochen wurde, das war der Kaleb, er war einer der 12 Kundschafter. Er und Josua sind die einzigsten, die diese Wüstenwanderung überlebt haben. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Und es wird mehrmals in diesem Kapitel erwähnt, dass der Kaleb diese Stadt und auch seine Dörfer ringsum bekommt, weil er Gott nachgefolgt ist. Und zwar völlig nachgefolgt. Und dafür bekommt er quasi diese Stadt geschenkt. Das war die Voraussetzung dafür. Die Stelle wollen wir nachher noch aufschlagen. Und es wurde nicht nur ihm gegeben, sondern auch seinen Kindern und seinen Kindeskindern. Und dann dachte ich mir, was ist die Gemeinschaft mit Gott? Es ist ein Geschenk. Es ist ein Erbe, das wir bekommen haben. Das Werk, haben wir schon gesehen, hat Gott möglich gemacht, nicht wir. Und er schenkt es uns aus reiner Gnade. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also als wir noch weit weg waren, ist da Jesus schon für uns gestorben. Und da wird die Liebe Gottes so wunderbar offenbar. Keiner von uns hätte natürlicherweise das Recht, in Gemeinschaft mit Gott zu treten. Keiner könnte sagen, ich habe das ewige Leben verdient. Du musst es mir geben. Nein, er tut es aus reiner Gnade und aus reiner Liebe zu uns. Und in Epheser 2 heißt es, dass uns die Gnade das ewige Leben zurechnet, ohne eigene Verdienste. Keiner von uns kann etwas dazu tun. Es ist ein Geschenk. So wie wenn er beim Geburtstag ein Geschenk bekommt. Klar, man hat Geburtstag, aber man kann es nicht erzwingen, dass man eben ein Geschenk bekommt. Aber man darf es annehmen und dankbar annehmen. Und dann kommt Epheser 1, Vers 3, wo es auch heißt, dass wir nicht nur das Geschenk bekommen haben, sondern dass wir auch Erben sind. Gott, er gibt uns sein Erbe. Epheser 1, Vers 3 heißt, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Das können wir im Detail, glaube ich, gar nicht wirklich erfassen, was es bedeutet. Und in 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5, da wurde uns berichtet, dass unser Erbe im Himmel bereit liegt. Dass Gott uns etwas vorbereitet. Dass wenn wir eines Tages bei ihm sind, es entgegennehmen dürfen. Darüber hinaus bekommen wir den Heiligen Geist geschenkt, der in uns Jesus Christus verherrlicht. Der den Herrn Jesus groß macht. Und er hilft uns, so zu leben, wie es der Jesus möchte. Er überführt uns von Sünde. Er korrigiert uns. Er ermutigt uns, damit wir Frucht bringen für Jesus Christus, für ihn leben können. Ein wunderbares Geschenk. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Hebron, ein Ort des Dienstes. Haben auch gelesen, dass Hebron eine Stadt war, die für die Priester quasi ausgelost wurde. Denn die Leviten, die haben ja im Vergleich zu allen anderen Stämmen kein eigenes Erbteil in Israel bekommen. Und deshalb wurden aus allen Städten wurden verschiedene ausgelost, die dann den Priestern quasi gegeben wurden, damit sie dort wohnen konnten. Da waren dann auch Feld dabei und so weiter. Und eine davon war Hebron. Und wenn wir uns die Priester so anschauen, sie hatten ja diese große Aufgabe, die Opfer im Tempel darzubringen. Das heißt, alle Monat oder jede Woche mussten sie in die Stiftshütte ihren Dienst verrichten und durften dann wieder nach Hause gehen. Sie waren die Stellvertreter für die anderen Israeliten. Und waren ausgesondert, diesen Dienst eben zu tun. Und Gott hat diese Leviten ganz besonders herausgerufen. Und da gab es Priester und Leviten und Hohepriester und so weiter. Jeder hatte seine Aufgabe. Aber es wird immer wieder gesagt, dass sie den Dienst verrichtet haben. Also sie waren dazu da, um zu dienen. Und zwar dem Volk und auf der anderen Seite natürlich auch Gott. Und ich denke, dass Gemeinschaft mit Gott bedeutet, ihm zu dienen. Wir haben es schon gesehen, er ist für uns gestorben. Er hat diese Gemeinschaft erst möglich gemacht. Er beschenkt uns reich. Das war der zweite Punkt. Und dann ist die Antwort darauf, was tun wir denn? Und ich glaube, eine Antwort kann sein, dass wir ihm dienen. Bedenken wir an unseren Jahresvers, 1. Petrus 4, Vers 11. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen? Dann arbeite er an der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Das ist unsere Aufgabe, unser Privileg, Gott dienen zu dürfen. Wir dienen nicht einer kleineren Aufgabe hier auf der Erde, für ein paar Monate oder Jahre. Wir dürfen Gott dienen. Dem, der alles gemacht hat. Das ist ein riesiges Privileg. Und Gott hat jedem von uns, das haben wir in dem Jahresvers uns intensiv angeschaut, verschiedene Gaben gegeben. Dem einen gibt er eine, dem anderen drei, dem anderen fünf. Und die dürfen wir einsetzen, damit er verherrlicht wird. Und dass auch die Gemeinde, wie am Ort, gestärkt wird. Dass verschiedene Aufgaben einfach getan werden dürfen. Und damit geben wir eigentlich das zurück, was er uns geschenkt hat. Nämlich den Segen, das Erbe. Das geben wir ihm dadurch quasi wieder zurück und erkennen an, dass wir es aus seiner Hand empfangen haben. Da freut er sich ganz besonders darüber. Und das Tolle ist, wenn wir Gott dienen, dann dienen wir gleichzeitig auch noch unseren Glaubensgeschwistern, weil sie mit einem Leib mit ihm verbunden sind. Das möchten wir mal kurz aufschlagen, 1. Korinther Kapitel 12. Das ist dieses Bild, das wir alle sehr gut kennen. ab Vers 12, 1. Korinther 12, ab Vers 12, wo Paulus die Gemeinde wie ein Bild malt, wie die Gemeinde Gottes funktioniert und aussieht. 1. Korinther 12, ab Vers 12. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Denn auch in einem Leib sind wir alle in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leib, ist er deswegen nicht vom Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib, ist es deswegen nicht vom Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig, und die wir für die Unehrbaren des Leibes halten, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre, und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit, unsere Wohlanständigen aber benötigen es nicht. Gott aber hat den Leib zusammengefügt, indem er den Mangelhaften reichliche Ehre gegeben hat, damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge zueinander hätten. Und jetzt kommen wir auch zum nächsten Punkt. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, den Ort der Zuflucht. Hebron war eine Zufluchtsstadt. Es gab in diesem Bereich drei Zufluchtsstädte. Und die waren dafür da, wenn jemand in anderen aus Versehen umgebracht hat, zum Beispiel bei der Arbeit, ein Totschläger, ohne Vorsatz, dann konnte er in diese Stadt fliehen und war sicher vor demjenigen, der ihn quasi verfolgt. Und Hebron war nicht nur eine Priesterstadt, sondern eben auch eine dieser wenigen Zufluchtsstädte. Und ich dachte mir, ist es nicht schön, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, Gemeinschaft mit Jesus haben, dass es einen Ort gibt, wo wir Zuflucht suchen dürfen. Zum Beispiel Nahum 1, Vers 7. Gut ist der Herr. Er ist ein Zufluchtsort am Tag der Bedrängnis. Und er kennt die, die sich bei ihm bergen. Liebe Geschwister, Gemeinschaft mit Gott bedeutet nicht einfach, dass ich ihm die ganze Zeit diene. Das ist natürlich ein großer Bestandteil und auch wichtig. Aber es bedeutet auf der anderen Seite auch, dass ich jemand habe, zu dem ich jederzeit fliehen kann. Wo ich weiß, er ist da, das haben wir schon gesehen, und der auch helfen kann. Er ist der Schöpfer des Universums. Psalm 73, Vers 28. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Dir auch? Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. Gott sehnt sich nach Nähe, nach dir und nach mir. Wir werden am Schluss noch sehen, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen dürfen und auch müssen. Und wie oft haben wir schon erlebt, dass, wenn es uns schlecht geht, wenn wir vieles nicht verstehen, und wir ins Gebet gehen, dass Gott dann doch irgendwie eine Ruhe schenkt und einen Frieden. Auch wenn die Situation sich dadurch vielleicht nicht auf den ersten Blick verändert, sich verbessert, wie wir es vielleicht oft wünschen würden. Aber, ich habe das selber auch oft erlebt, die Last wird leichter. Weil ich weiß, es gibt jemanden, der hilft zu tragen. Das ist das eine, Zeit mit Gott verbringen. Auf der anderen Seite auch das große Vorrecht in der Gemeinde, dass wir auch Zeit miteinander verbringen dürfen. Das ist das, was wir uns in Zeiten von Corona so gefehlt hat. Und deshalb hat Gott eben auch Gemeinde gegeben, dass es nicht nur da und da einzelne Christen gibt, die versuchen, als Alleingänger durch ihr Leben zu gehen und hier und da ein Zeugnis zu sein, sondern dass wir zusammenstehen, wie eben so ein Leib. Es ist nicht schön, wenn wir Geschwister haben, die für uns beten und für die ich beten kann. Wenn ich weiß, da gibt es jemanden, der hat Herausforderungen in der Arbeit oder in der Schule, dass der weiß, da gibt es jemanden, der für mich betet. Auch so ist die Gemeinde quasi ein Zufluchtsort, wo wir hinfliehen dürfen. Wo es andere Geschwister gibt, die an der gleichen Front stehen. Wie gut ist es, dass wir uns einander haben dürfen. Prediger 4, ab Vers 9 heißt es, zwei sind besser dran als einer, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem Einzelnen aber, wie soll ihm warm werden? Und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen. Und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen. Ich hoffe, dass jeder von uns so jemand hat, wo er hinfliehen kann. Wehe dem, der alleine dasteht. Wir haben eine Gemeinde am Ort. Und es ist ein riesiges Privileg. Ich darf selber solche Freunde haben, wo ich weiß, die kann ich immer anrufen. Und auch sie wissen, dass sie mich immer anrufen können. Das ist ein großes Privileg. Aber der Zugang zu Gott, der ist immer frei. Da gibt es nie eine belegte Leitung, nie ein Funkloch. Er ist immer für uns da. Ein weiterer Punkt, Hebron, ein Ort des Kampfes und der Anfechtung. Hebron wurde dem Kaleb zwar als Erbe gegeben, aber er hatte eine große Aufgabe. Er musste diese Stadt erstmal von den Riesen befreien, die da drin waren. Und es war nicht nur einer drin, sondern es waren drei. Für einen normalen Menschen unmöglich. Aber in dem Josua Kapitel 15, schlagen wir jetzt nicht auf, heißt es, dass der Kaleb sagt, wenn Gott mit mir ist, dann werde ich sie vertreiben können. Liebe Geschwister, die Gemeinschaft mit Gott ist ein Kampfplatz. Es gibt viele Widrigkeiten, die uns immer wieder davon abhalten wollen, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Vielleicht habt ihr das selber auch schon erlebt, wenn ihr euch Zeit nehmen wollt für die stille Zeit, auf einmal kommt was dazwischen. Oder es ist irgendwas dringender. Es fällt einem was ein, was man eigentlich schon vor 2 Wochen hätte machen müssen. Gerade in dem Moment, wenn man sich Zeit nehmen möchte vor Gott, kommen diese Gedanken hoch. Ich finde es so schön, dass wir immer einen freien Zugang haben zu Gott. Aber es gibt etwas, was diese Gemeinschaft betrübt. Und das ist Sünde. Und ich bin dankbar auch, dass es diesen Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9 gibt. Dass es die Möglichkeit gibt, dass Sünden vergeben werden können. Dass es Reinigung gibt. Wenn wir sagen, okay, wir sind passiv, die Gemeinschaft, die wird sich schon so irgendwie entwickeln, wie in einer Beziehung, dann führt das nicht zur Stärkung der Beziehung, sondern sie wird schwächer. Oder verstärkt sogar den Trennungseffekt. Das heißt, wir müssen darum ringen, dürfen darum ringen, mit Gottes Hilfe diese Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Sie ist angefochten, es ist ein Kampfplatz, jeden Tag. Es erfordert von uns Zeit, es erfordert von uns Kraft und Fleiß. Und auch in der Gemeinde ist es so. Die Gemeinschaft ist eine wunderbare Sache, aber es gibt auch jemand, der auch diese Gemeinschaft durcheinander bringen will. Offenbarung 12, Vers 10 nennt den Teufel als der Durcheinanderbringer der Brüder. Auch da gibt es jemand, der diese Gemeinschaft zerstören will. Er spielt Geschwister gegeneinander aus, er sät Unmut, er sät Misstrauen. Und Gott gibt uns in seinem Wort die Werkzeuge an die Hand, um ihm zu widerstehen. Epheser 6, die Waffenrüstung. Und dann zum Schluss, Hebron, ein Ort der Entscheidung. In Richter 16 geht es um den Simson. Simson war ein Mann mit vielen Stärken, aber auch mit sehr, sehr vielen Schwächen. Er wird als Glaubensheld beschrieben, auch wenn sein Leben, wenn man das liest, ein einziges Trauerspiel war. Viel aus eigener Kraft, hatte auch ein großes Frauenproblem und ist eigentlich auf den ersten Blick unbrauchbar für seinen Gott. Und da gibt es eine Geschichte, die möchte ich euch ganz kurz vorlesen. Den schlagen wir trotzdem kurz auf. Es sind nur 2 Verse. In Richter Kapitel 16, die Verse 3 und 4, da heißt es, und Simson blieb bis Mitternacht liegen. Da war ein Gaser bei einer Hure. Um Mitternacht aber stand er auf und ergriff die Flügel des Stadttores und die beiden Pfosten und riss sie samt den Riegeln heraus und legte sie auf seine Schultern und er trug sie auf den Gipfel des Berges, der gegen Hebron liegt. Das sind ungefähr 60 Kilometer. Und es geschah danach, da liebte er eine Frau im Tal Sorek und ihr Name war Delila. Und die Geschichte, wie sie weitergeht, die kennen wir. Simson, er hat sich bewusst entschlossen, nicht nach Hebron zu gehen, auch wenn er es gesehen hat, das war der gleiche Berg, sondern er ist abgebogen und ins Tal Sorek gegangen. Sorek bedeutet rote Edelrebe, war bekannt für ihren Weinanbau. Und er war ein Nazirer Gottes, dem streng verboten war, auch nur eine Weintraube zu essen, oder geschweige denn Wein oder auch Traubensaft zu trinken. Und er hat sich bewusst entschlossen, Nein zu sagen. Nein zu sagen zur Gemeinschaft mit Gott. Auch wenn er sie immer wieder gesucht hat, aber immer nur halbherzig. Nur am Ende seines Lebens kurz vor seinem Tod, da hat er nochmal gerufen, Gott hat ihn erhört und dann reißt er mit seinem Tod mehr Leute in den Tod, als er vorher umgebracht hatte. Liebe Geschwister, Gemeinschaft mit Gott zu haben, es setzt eine bewusste Entscheidung voraus. Auch wenn wir Kinder Gottes sind, auch wenn wir errettet sind, für alle Ewigkeit, ist es unsere Aufgabe, die Entscheidung zu treffen, möchte ich mit Gott Gemeinschaft haben oder nicht. In Bezug auf unsere Errettung treffen wir einen einmaligen Entschluss, wo wir Jesus um Vergebung bitten, wo wir ihn als Herr über unser Leben setzen, wo uns unsere Sünden vergibt. Aber in Bezug auf unsere tägliche Gemeinschaft mit ihm ist er immer da. Die Frage ist, ob wir die Gemeinschaft eben auch suchen oder ob wir es drauf ankommen lassen. Es ist meine Entscheidung, wie intensiv ich diese Beziehung zu ihm, diese Gemeinschaft mit ihm pflege. Stichwort stille Zeit, Gebet und so weiter. Auch in Bezug auf die Gemeinschaft mit den Geschwistern liegt es in meiner Verantwortung, will ich sie pflegen oder will ich sie nicht pflegen. Und je nachdem, wie ich eben die Entscheidungen treffe, wird es Auswirkungen haben, kurzfristig oder langfristig, auf mein Leben. Mein Leben mit Gott, mein Leben mit den Geschwistern oder mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Es bleibt nicht einfach so, wie es ist, sondern es wird Auswirkungen haben. Beim Simson waren sie fatal. Erst in diesem Tal, mehr oder weniger, hat er sein Ende gefunden. Er hat seine Augen verloren und war unbrauchbar. Bis zu dem einen Tag, wo er nochmal seine Kraft bekam und diese ganze Wüste umgebracht hatte. Also Hebron, ein Ort des Sterbens, des Erbens, des Segens, des Dienens, der Zuflucht, des Kampfes, der Anfechtung und der Entscheidung. Das ist Gemeinschaft mit Gott. Und ich wünsche uns, dass wir diese Gemeinschaft pflegen. Wir wissen nicht, wie es hier auf dieser Erde weitergeht, was auf uns zukommt, wirtschaftlich, finanziell, auch gesellschaftlich. Aber wir wissen, dass es einen gibt, der immer da ist. Und es darf uns Mut machen, auch für die Zukunft auf ihn zu schauen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns in dieser Stadt ein kleines Beispiel gegeben hast, was Gemeinschaft bedeutet. Wir danken dir, Jesus, dass du diese Gemeinschaft möglich gemacht hast mit dem Vater, weil du gestorben bist und diese große Kluft, die zwischen dem Vater und dem Menschen stand, überwunden hast. Und jeder, der mit dir Gemeinschaft haben möchte, der erkennt, dass er ein Sünder ist, der Vergebung benötigt, dem schenkst du sie aus freier Gnade. Danke, Jesus, dass diese Gemeinschaft nicht nur einmalig ist, sondern dass sie unser ganzes Leben hindurch gepflegt werden soll und gehegt werden soll, auf dass du geehrt wirst. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du zu uns reden möchtest. Schenke, Herr Jesus, dass wir uns ganz an dir ausrichten, dass unser Leben in geordneten Bahnen läuft, weil du, Herr Jesus, unser Ziel bist und weil du, Herr Jesus, unser Leben bestimmst. Wir danken dir für diesen Tag heute, für das Wetter, für alles, was du gibst. Du beschenkst uns reich. Wir wollen es niemals vergessen. Danke, Herr Jesus, dass du mit uns auch in die neue Woche gehst. Ach, da warten Herausforderungen vor uns, warten Riesen auf uns, wo wir nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen, aber wir wissen, dass dir alles möglich ist. Und das macht uns dankbar und zuversichtlich. Amen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche, bis wir uns dann wiedersehen.